Hero Maker. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Nicht nur die Superhelden haben übernatürliche Kräfte oder besondere Fähigkeiten. Auch für uns als Kinder Gottes steht durch den Heiligen Geist übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten zur Verfügung. Wir feiern ja bald das Pfingstfest, nicht mehr lang. Und da wollen wir uns heute schon mal so ein bisschen gedanklich darauf einstimmen, vorbereiten. Und ich lese den Predigttext aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, ab Vers 6. Hier schreibt Paulus: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Paulus muss hier Timotheus, seinen Schützling, daran erinnern, diese Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, wie es heißt, wieder neu zu erwecken, aufleben zu lassen. Was meint Paulus mit dieser Gnadengabe Gottes? Schnell sind wir in unseren Kreisen dabei, daran zu denken, an eine bestimmte Art von Geistesgabe. Aber wenn wir mal genau in der Bibel schauen, wo überall dieser Begriff vorkommt im Neuen Testament, dann erkennen wir, es ist eigentlich im Gesamten gesehen die Kraft unserer Berufung. Die Kraft unserer Berufung, die Gott uns gegeben hat. Jeder Mensch hat ja von Gott eine Berufung bekommen. Auch wenn du dir vielleicht deiner nicht so bewusst bist, jeder Mensch hat eine Berufung von Gott. Und in dieser Berufung entwickelt Gott eine bestimmte Kraft, Dinge zu tun, durch dich Dinge zu tun, die so wie du kein anderer tun könnte. Ja. Und Paulus muss hier Timotheus erinnern, diese Gabe anzufachen. Und damit meint er nicht, du musst mehr üben. Hat man früher auch manchmal gehört, wenn man jetzt ein begnadeter Gitarrenspieler war, angenommen, ja. Dann kam irgendwann mal, wenn das Ganze ein bisschen eingeschlafen ist, dann kam ein lieber Bruder zu dir und sagt, entfache die Gabe, die in dir ist. Und er meint, du musst mehr üben. Nein, vielleicht auch, aber das ist hier nicht gemeint. Die Rede ist nicht von einer natürlichen Begabung. Wenn es bei mir um natürliche Begabung gegangen wäre, ich wäre kein Prediger geworden. Glaubt mir das. Ich konnte in meiner Schulzeit, Jugendzeit nicht vor 5 Leuten einen vernünftigen Satz sagen. Unser Altpräses Reinhold Ulonska soll mal gesagt haben, Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Könnte das sein? Und in meinem Fall kann ich das bestätigen. So war es gewesen bei mir. Aber ich habe den Verdacht, dass wir manchmal zu sehr auf die natürliche Begabung schauen. Da kann einer Gitarre spielen und sofort kommen wir auf den Gedanken, der muss auch im Lobpreis dienen. Wir haben zurzeit leider keine Lobpreis-Band oder Gruppe, schade. Aber es geht im Reich Gottes auch nicht nur nach natürlichen Begabungen. Es ist ja im Reich Gottes, wenn wir mal so überlegen, nicht so, dass unbedingt der Willensstarke, der Hochbegabte, der Intelligentere, der bessere Christusnachfolger ist oder der bessere Mitarbeiter in der Gemeinde. Wir wissen, das ist ja gar nicht so. Nein, es geht um die Kraft unserer Berufung, die Kraft, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, um etwas ganz Bestimmtes zu bewirken, der Heilige Geist, der in dir und durch dich wirkt. In dir und durch dich. Und der Heilige Geist, der ist die Gabe Gottes, die dich zu einem ganz bestimmten Dienst befähigt, ausrüstet für diesen Dienst. Im Alten Testament, da spricht man von der Salbung. Ja? Der Salbung, gesalbt wurden in dieser Zeit eigentlich in der Hauptsache vorzugsweise nur 3 Personengruppen. Könige, Priester und Propheten, genau. Das waren so die bevorzugten Personengruppen, auf die der Heilige Geist kam, manchmal bloß punktuell und sie zu besonderen Aufgaben befähigt hat. Aber im Neuen Testament, wir alle sind durch Jesus Christus zu Königinnen und Priestern und Propheten gemacht worden, durch den Heiligen Geist. Und das heißt, wir alle, und das ist der Unterschied zum Alten Testament, stehen unter dieser Salbung Gottes. Und natürlich jeder von uns ganz unterschiedlich und ganz individuell. Und das war auch im Alten Testament schon so gewesen. Eine prophetische Salbung war eine andere als die priesterliche Salbung. Die Salbung, die ein König bekommen hatte, so ein Volk zu führen und zu leiten, war auch wieder eine andere gewesen. Und heute, die Salbung zum Predigen ist eine andere als die Salbung im Lobpreis zu dienen. Und ich würde sogar behaupten, die Salbung zum Predigen ist eine andere als die, eine Gemeinde zu leiten. Doch leider in unseren Tagen ist oft in diesem Berufsbild eines Pastors kommt beides oder muss beides erfüllt werden irgendwie. Ja. Für verschiedene Dienste sind auch verschiedene Salbungen, Begabungen und Fähigkeiten vonnöten. Da, wozu Gott dich berufen hat, da gibt er dir eine übernatürliche Kraft. Und es war nie Gottes Idee, uns vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Wir fühlen uns manchmal so, ja? Aber Gottes Idee war nicht, uns vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Ich bin ja froh, dass Gott mir nicht am Anfang meiner Christusnachfolge alles verraten hat, was er mit mir vorhat. Das hätte mich schon überfordert. Vielleicht hätte ich dann mein Angebot nochmal zurückgezogen. Dass er mir nicht alles gesagt hat, als ich gebetet habe, hatte vor Gott, Herr, ich will dir dienen, egal auf welche Art und Weise und an welchen Ort. Das war mein Gebet, stimmt's? Herr, ich möchte dir dienen, egal wo du mich hinführst und egal auf welche Art und Weise. Nie dran zu denken, dass ich Pastor einer Gemeinde im Frankenwald werden würde und auf die Art und Weise Gott dienen. Ja. Es ist erstaunlich und ich bin froh darüber, dass Gott uns nicht dann gleich alles verrät. Wie gesagt, dann hätte ich vielleicht mein Gebot nochmal überdacht oder zurückgezogen. Aber heute weiß ich, Gott stellt uns nicht vor unlösbare Aufgaben. Es sieht vielleicht manchmal im ersten Moment so aus, aber er kommt mit einer Kraft, mit einer Begabung da hinein. Er ist mit uns. Dieses Gnadengeschenk Gottes, was für ein Geschenk für uns, diese Gnadengabe. Und auch dir gibt Gott eine Berufung, die du in der Verbindung mit ihm auf alle Fälle hinbekommst. Gott überfordert dich nicht. Er sagt nicht, reiß dich mal zusammen, streng dich mal an, du nicht so, ich bin schließlich für dich gestorben, da könntest du doch diese Kleinigkeit für mich machen. Nein, es bleibt immer bei der Gnade. Bei der Gnade und einem Geist, der uns befähigt, dies zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Und Paulus muss zunächst diesen Timotheus hier sagen, was er nicht empfangen hat, was das nicht für einen Geist ist, mit dem wir es zu tun haben. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Das nicht. Keinen Geist der Furcht oder man könnte auch übersetzen der Verzagtheit, des Eingeschüchtertseins, der Zurückhaltung, also Zustände, die uns eher von unserer Berufung abhalten, wegbringen wollen. Und ich denke, wir alle kennen das doch irgendwie auch, dass wir manchmal eingeschüchtert sind, ängstlich, furchtsam sind vor dem, wozu Gott uns berufen hat. Wir fühlen uns klein, fühlen uns ungeeignet, unfähig. Ich habe mich manches Mal gefragt, es gibt doch so viele bessere als mich. Warum ich? Viele, die mehr geeignet sind, bessere Voraussetzungen haben. Und ja, ich weiß, immer wieder habe ich auch seine Kraft erleben dürfen und wir alle dürfen immer wieder Gottes Kraft erleben. Und es sind auch Dinge gelungen und gut geworden. Aber doch bleibt irgendwo dieser Restzweifel. Bin ich wirklich der Richtige? Bin ich wirklich genug? Und gerade dann in solchen Zeiten, wo es halt nicht so gut läuft, ja, da kommen die Zweifel hoch und man fragt sich, hinterfragt sich selbst. Aber wisst ihr, ich verrate euch mal was. Ein bisschen davon ist auch gewollt. Könnte das sein? Dass wir nicht so diese Selbstsicheren sind. Wir haben es drauf, wir haben es in der Hand, wir kontrollieren die ganze Sache. Kirche und Gemeinde wird eigentlich vorhersehbar oder langweilig sogar, wenn es nur aus dem Machbaren besteht, nur aus Machbaren heraus agiert. Ja. Ich habe es schon mal an anderer Stelle ausgedrückt. Ich erlebe in unseren Tagen ein Christsein, was sehr kontrollierbar geworden ist. Man meint, alles im Griff zu haben, alles kontrollieren oder kalkulieren zu können. Aber Gemeinde ist mehr als ein Verein. Gemeinde ist mehr als ein Verein und Gemeinde, es bleibt dieses Geheimnis, dass jeder Einzelne am Leib Christi in einer Kraft dient, in einer Kraft lebt, eine Berufung in sich trägt. Dieses Geheimnis bleibt. Und doch gibt es immer wieder Dinge auch in unserem Leben, die da hinderlich sind, die uns abhalten wollen davon. Und bei Timotheus war es zum Beispiel seine Gesundheit, was wir hier in der Schrift sehen, die ihn hinderlich im Weg stand. Und ich glaube, auch in unserer Zeit und unserer Gesellschaft gibt es wohl kaum etwas, was mehr einschüchternd ist als oder mehr Verzagtheit aufkommen lässt als Krankheit. Krankheit ist etwas, was unser Leben sehr beeinflusst, unsere Lebensqualität sehr nach unten drückt. Man fühlt sich nicht so. Ja? Schon mal gehört? Vielleicht schon selber gesagt, man fühlt sich nicht so. Und wenn es einem nicht gut geht, davon lässt man sich ganz schön schnell abhalten. Und Paulus sagt in diesem Fall zu Timotheus hier, hört gut zu, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche auch ein wenig Wein, um deines Magens willen und deines häufigen Unwohlseins willen. Ein wenig Wein wohlgemerkt, ja. Timotheus war, so stelle ich mir das vor, ein kränkelnder Mann und wegen seines häufigen Unwohlseins rät Paulus ihn, etwas zu unternehmen. Und wir können uns sicher sein, Timotheus und auch Paulus haben für dieses Anliegen gebetet und gerungen dafür, dass es besser wird. Aber man kann auch selber ein paar Dinge dazu beitragen, zu seinem Wohlbefinden. Das sehen wir hier, ja, bei dem Ratschlag von Paulus. An anderer Stelle, da ging es bei Timotheus, da war es ein Thema, da hat er gesagt, ich bin doch viel zu jung. Bin ein junger Pastor. Sollen die wirklich vor mir Respekt haben, auf mich hören? Paulus schreibt ihm, niemand verachte deine Jugend. Niemand verachte deine Jugend. Er empfing schon in frühen Jahren, so stelle ich mir das vor, seine Berufung. Aber er dachte, er sei zu jung für diese Aufgabe. Zu jung, ein junger Kerl, die nehme ich doch gar nicht ernst. Ich habe doch nicht diese Lebenserfahrung und, was da alles so kommen kann. Ein kränkelnder junger Pastor, der wahrscheinlich nicht das Gefühl hatte, ich hab's drauf, ich bin der Große. Wenn ich jetzt hier komme in die Gemeinde, da geht's ab. Ich bin nicht der, der die Gemeinde hier voranbringen kann. Das hat er wahrscheinlich gedacht. Doch er bekommt von seinem geistlichen Vater, von seinem Mentor, würde man heute sagen, zu Gehör, ich habe dir die Hände aufgelegt. Ich, Paulus, habe dir die Hände aufgelegt und du hast etwas empfangen. Und das ist alles, was du brauchst. Das ist alles, was zählt. Darauf kommt es an. Egal, wo du dich momentan fühlst. Und auch wenn du momentan Bauchschmerzen hast. Ist eine Kraft, die in dir wirkt, eine natürliche Begabung, die kann helfen, aber diese Kraft des Heiligen Geistes, die kommt hinein in dein Leben und befähigt dich, diesen Dienst zu tun. Du kannst die Berufung leben, die Gott dir gegeben hat, auch du. Und nachdem Paulus dann jetzt deutlich gemacht hat, was für ein Geist Timotheus nicht empfangen hat und was auch wir für einen Geist nicht empfangen haben, beschreibt er nun, was diesen Geist, den er empfangen hat, so auszeichnet, was ihn ausmacht. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Diese Eigenschaften außer Kraft, aber das andere hätten wir wahrscheinlich mit Superhelden gar nicht in Verbindung gebracht, oder? Zunächst mal einen Geist der Kraft. Das Wort im Griechischen hier ist Dynamis, also kommt von Dynamit. Ja? Da ist richtig Sprengstoff drin, Stärke, Befähigung. Sie setzt etwas in Bewegung. Da Dann macht's bumm. Und damit will Paulus ihm sagen, du hast die Power bekommen, die du brauchst für deine Aufgabe, für deine Herausforderung. Du hast die Kraft in dir. Und immer wieder in der gesamten Bibel und auch in der Kirchengeschichte hören und lesen wir von Frauen und Männern Gottes, die das erlebt haben, die sich alle unfähig gefühlt haben, zu klein gefühlt haben, nicht begabt gefühlt haben, ja, nicht der Aufgabe nicht gewachsen sind. Und dann kam Gott mit seinem Geist hinein und sie haben Dinge getan, die sie sich vorher nicht vorstellen konnten. Es floss eine Stärke heraus, vielleicht gerade aus ihrer Schwachheit. In ihre Schwäche hinein kam Gott mit seiner Kraft. Wisst ihr, die Kraft Gottes beseitigt nicht unbedingt all unsere Schwachheiten, aber sie kommt hinein und wird gerade in unserer menschlichen Schwachheit wirksam. Kommt zur Entfaltung, wird groß dadurch. Die Schrift sagt sogar vollkommen. Oder Gott sagt mal zu Paulus, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Genau, so heißt es wörtlich. Ja. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist gerade die Voraussetzung, die ich brauche, sagt Gott. Ja, eure Schwachheit, eure Schwäche, da wird meine Kraft erst richtig sichtbar. Und das ist auch das, was uns verheißen ist. Aber es ist wichtig, dass wir dem Glauben und dem Vertrauen, dieser Kraft, die für uns da ist, die Jesus immer wieder bereitstellt, der Heilige Geist auch immer wieder bereitstellt für uns, um diese Aufgaben, die uns gegeben sind, zu lösen, bestehen zu können. Wenn wir uns mal überlegen, mir ist eine Geschichte eingefallen, als Jesus vor 5000 Männern plus Frauen und Kinder zu seinen Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Was für eine Aufgabe, oder? Kleinigkeit. Das Erste, was sich meldet, ist der Geist der Verzagtheit, der Furcht, der Eingeschüchtertheit, der Überforderung eigentlich. Ja, wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Schaut euch diese Menge von Leuten an, stellt euch mal das vor, was das für eine Masse ist. 5000 Männer und dann noch die Frauen und Kinder dazu. Ja. Wir haben nur 5 Brote und 3 Fische. Wie soll das gehen, Herr? Die Aufgabe war, all die Menschen zu versammeln und sie satt zu bekommen. Und die Antwort, das geht gar nicht. Wir haben nichts außer. Das können wir gar nicht. Herr, du überforderst uns. Wir sind ja bereit, alles zu geben. Wir würden sogar selbst drauf verzichten. Aber das geht gar nicht. Wie sollen wir diese Menge satt bekommen? Aber als sie dann ihre Bedenken überwunden haben und anfangen, Gott zu vertrauen, losgehen, im Austeilen, so stelle ich mir das vor, geschieht das Wunder. Sie spüren das Brot und der Fisch, es wird nicht weniger. Es reicht aus. Da kam Gott hinein mit seiner übernatürlichen Befähigung und Gott sagt auch zu dir, vielleicht heute Morgen, stell dir das mal vor, Gott sagt zu dir, heute Morgen, der Gottesdienst geht etwas länger. Die brauchen hier alle was zu essen, nun sind wir nicht 5000 Leute hier, aber das reicht ja schon mal aus, das ist ja schon eine Herausforderung genug. Gottesdienst geht heute länger, die brauchen alle was zu essen. Geh mal los, Uschi, und versorg die mal alle mit Braten und Klöße. Ja? Oder stell dir vor, der Jens verkündigt das hier vorne noch vom Mikrofon aus. Achtung, ihr Lieben, die Uschi geht jetzt rum und versorgt euch alle mit Essen. Ihr braucht nicht nach Hause zu gehen, es gibt Klöße und Braten. Und wer natürlich nochmal nachholen möchte, kann das auch. Ja, es gibt noch eine zweite Produktion. Wie würden dir die Knie zittern? Ja? Alle Augen auf dich gerichtet, das wäre schon komisch. Eine Herausforderung, wir würden am liebsten im Erdboden versinken. Aber dann, indem du das Vertrauen glaubst und dem vertraust und losgehst, geschieht das Wunder. Erst dann. Und wisst ihr, Wunder passieren dann, wenn wir in einem Zustand der Überforderung trotzdem Gottes Willen tun wollen. Merkt euch mal diesen Satz. Gottes Wunder geschehen dann, wenn wir in einem Zustand der Überforderung trotzdem Gottes Willen tun wollen. Und das durfte auch ich immer wieder erleben. Der Geist Gottes gibt Kraft hinein in Situationen, die für uns aussichtslos aussehen, schwierig aussehen, uns eigentlich überfordern wollen. Und ich denke, so mancher von euch auch kann das bestätigen. Und gerade auch, ich musste auch so bei der Vorbereitung an unsere älteren Geschwister in der Gemeinde denken, die die Gemeinde aufgebaut haben. In einer Zeit mit viel Hingabe, viel Opferbereitschaft für die Gemeinde, wo Privates, wo auf vieles Privates verzichtet wurde, hinten rangestellt. Gesundheit, ja, da wurde überhaupt nicht drauf geachtet. Ja. Wo man gefühlt 6 Tage die Woche in der Gemeinde war, heute unvorstellbar. Was würdet ihr mit mir machen, wenn ich das von euch verlangen würde? Ich sage nicht, dass das alles gut war, aber das war der Standard, so war man geprägt. Ja. Heute schlägt das Pendel eher in die andere Richtung aus. Das Private steht sehr stark im Vordergrund. Das eigene Wohlbefinden. Das kleinste Unwohlsein kann uns vom Gottesdienst abhalten. Man haushaltet sehr knausrig mit den Ressourcen, lieber etwas weniger als zu viel. Man muss ja ganz, ganz weise sein. Hier und da mal punktuell mitarbeiten, aber mehr geht wirklich nicht. Ja, viele fühlen sich sehr schnell überfordert. Und ich möchte das nicht anklagend sagen, sondern eher fragend. Wo ist diese Kraft Gottes? Wo ist diese Kraft Gottes hin, die uns motiviert und auch mobilisiert? Eine Kraft, aus der wir heraus dienen. Ja. Und die Gemeinde und Reich Gottes selbst für uns alle zu einem Herzensanliegen macht. Und die Lösung, meiner Meinung nach, die Lösung ist nicht, dass wir irgendwie versuchen, zwischen den zwei Extremen, die ich jetzt aufgezeigt habe, irgendwo die goldene Mitte zu finden, sondern vielmehr diese Kraft Gottes zu suchen. Diese Kraft Gottes zu suchen. In der Kraft Gottes, ihr Lieben, wird das Reich Gottes an erster Stelle nicht zur Last. Könnte das sein? In der Kraft Gottes wird das Reich Gottes an erster Stelle und an erster Stelle stellen, nicht zur Last. Das ist wichtig. Und ich kann das selbst auch bezeugen. Wir haben versucht, als Ehepaar immer Reich Gottes an erste Stelle zu stellen. Ich bin ja noch nicht immer Pastor gewesen, ihr wisst es ja. Und trotzdem haben wir so geliebt. Heute wäre ich dafür bezahlt, was ich vielleicht sowieso machen würde. Das ist ein Geschenk Gottes, aber in der Kraft Gottes, ihr Lieben, wird es nicht zur Last, das, was Gott von uns möchte. Und ich möchte uns ermutigen, ein neues Vertrauen zu gewinnen an den Geist Gottes und auch an diese Verheißung, die Jesus uns gibt. Wenn du dich zuerst um sein Reich kümmerst, dann werden alle anderen Bereiche deines Lebens auch davon profitieren. So möchte ich es mal ausdrücken. Wir lernen immer mehr in seiner Kraft zu leben und zu dienen. Und ich glaube auch, da helfen keine Predigten mit Appell. Ihr müsst mehr Hingabe zeigen, ihr müsst mehr tun für das Reich Gottes. Glaubt mir, ich habe es probiert. Ja, das hat nicht geholfen. Und wenn das dauerhaft helfen würde, ich würde es weitermachen, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Nein, die Antwort ist, und die gibt unser heutiger Text, dieses Anfachen dieser Gabe, diese Kraft Gottes wieder neu zu beleben. Und dieses Anfachen, das kommt ja aus dem Bereich Feuer. Wenn man in so ein Feuer am Ausgehen ist, vielleicht nur noch eine Glut vorhanden ist, das wieder anzufachen, hineinzublasen, etwas, was am Erlöschen ist. Man bläst hinein ins Lagerfeuer und es entflammt wieder. Es kommt zum Brennen. Das Brennen kehrt wieder zurück. Das Brennen für Jesus, das Brennen für unseren Dienst. Diese übernatürliche Kraft, durch die Dinge möglich sind, die wir aus eigener Kraft nicht schaffen würden. Eine Kraft oder ein Geist der Kraft. Das Zweite ist, was wir hier sehen, es ist aber auch ein Geist der Liebe. Ein Geist der Liebe, den wir empfangen haben. Römer 5, Vers 5 ist nochmal der Beweis. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Oder nochmal 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Kein Geist der Furcht, sondern ein Geist der Liebe. Es ist die Liebe Gottes, die uns sicher macht auch, die uns sicher macht, Sicherheit gibt und die die Furcht vertreibt. Und da gilt es auch für uns immer wieder, dieses anzufachen, neu anzufachen, die Liebe Gottes, die so ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir müssen sie am Brennen erhalten, diese Flamme. Ja. Immer wieder anfachen in der Gegenwart Gottes oder auch hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, wo auch immer, immer wieder diese Liebe neu entfachen. Und auch, das ist auch ein Punkt, dass wir immer mehr lernen, uns von Gott lieben zu lassen. Denn nur dadurch werden wir auch fähig, andere zu lieben. Gott liebt uns und das immer mehr wieder zu begreifen. Auch uns selbst zu lieben. Wisst ihr, ein Mensch, der sich nicht oder der sich selbst verachtet, der ist auch ganz schwer zu lieben. Erst dann, wenn die Liebe Gottes unsere Herzen erreicht hat, nicht nur unseren Verstand, sondern unsere Herzen, erst dann kann die Liebe auch durch uns hindurchfließen. Wir werden zu einem Kanal der Liebe Gottes zu den Menschen um uns herum. Aber diese Liebe muss am Brennen bleiben und darf immer wieder von uns entfacht werden. Und nur so oder in dieser Kraft, in dieser Liebe, die durch den Heiligen Geist bewirkt wird, ist auch die Liebe zu unseren Feinden möglich. Das ist ja der Anspruch, ja, selbst unsere Feinde zu lieben. Und das, Feinde sind schwierig. Feinde schaden uns. Feinde haben vielleicht meine Biografie zerstört, negativ beeinflusst. Feinde machen keinen Spaß. Stimmt das? Und die zu lieben, das kann kein Mensch von sich heraus. Wenn man es fromm entschuldigend vielleicht formulieren würde, es ist uns nicht gegeben, ja, den gefallenen Menschen. Aber Gott zeigt uns, wie es geht und gibt uns so viel von seiner Liebe, macht uns heil und wünscht sich nun auch von uns, dass wir in der Kraft seines Geistes diese Liebe weiterfließen lassen zu den Menschen, auch zu denen, die uns nicht mögen. Und auch viele von euch, liebe Geschwister, ich beobachte euch ja nun schon einige Jahre, sie reden nicht nur, ihr redet nicht nur über Liebe, sondern ihr lebt sie auch. Liebe, Annahme, Wertschätzung, ein Herz für Schwache und Arme. Immer wieder darf ich das erleben in unserer Gemeinde. Wie schön, wenn das Gemeinde auszeichnet, Gemeinde Jesu in unserer Zeit, wenn das immer wieder sichtbar wird. Geist der Liebe. Und es gibt noch ein drittes, was diesen Geist ausmacht. Es ist ein Geist der Besonnenheit. Das griechische Wort könnte auch übersetzt sein mit gesunder, gesammelter Verstand. Ja, vernünftig, klar, überlegt, Besonnenheit. Und es ist das Gegenteil von Euphorie, von Hysterie, von Panikmache, von Schwärmerei auch oder Gefühlsdudelei. Stell dir vor, alle um dich herum kommen in Panik. Du hast die Ruhe und die Zeit zum Reflektieren der Lage. So ungefähr musst du dir das vorstellen. Innere Ruhe, um die Dinge richtig einzuschätzen, abzuchecken, was jetzt hier wirklich gegeben ist. In schwierigsten Situationen, wo leicht Angst und Befürchtungen hochkommen, aufkommen können, behältst du einen kühlen Kopf, bleibst du ruhig und klar. Und im Griechischen gibt es hier ein ähnliches Wort, was manchmal auch ähnlich übersetzt wird vom Wortstamm her. Es wird als eine Geistesfrucht bezeichnet. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist, dann wird einiges aufgezählt und unter anderem auch Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Das klingt jetzt nicht so geistlich, Selbstbeherrschung. So mancher Charismatiker behauptet ja, wenn der Heilige Geist kommt, und dann ist sein Wirken nur echt, wenn sämtliche Selbstbeherrschung verloren geht, ja, wenn ich alles verliere. Nein, es ist ein Geist der Besonnenheit, mit dem wir wohl überlegt handeln, vernünftig sind, nicht in Hysterie verfallen. Aber Vorsicht, manchmal wird auch Besonnenheit verwechselt oder nicht richtig unterschieden von Furchtsamkeit. Paulus sagt, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit, aber einen Geist der Besonnenheit empfangen. Was ist der Unterschied? Wo kann man das auseinanderhalten oder abgrenzen voneinander? Manchmal wird auch Angst mit Weisheit verwechselt. Oder mancher aber auch, der so ein unbesonnener Draufgänger ist, wird als mutig und kühn angesehen. Aber der Unterschied ist, Furchtsamkeit bedeutet, eine negative Grundhaltung zu haben. Es hat noch nie etwas gebracht. Es geht ganz bestimmt schief. Das kann doch nicht funktionieren. Angst vor Versagen vielleicht auch. So eine grundsätzliche Angst und Befürchtung, dass alles negativ enden könnte. Negative Festlegungen, das klappt nie, das geht gar nicht. Aber Besonnenheit ist was anderes. Besonnenheit prüft die Fakten. Prüft die Fakten, sucht eine objektive Einschätzung zu der Situation. Klar, sie kann in einer Sache auch mal zurückhaltend sein. Ja? Aber nie aus Angst und Furchtsamkeit, sondern dann begründet, weil die Fakten so aussehen. Furchtsamkeit sagt lieber, mache ich gar nichts, als dass ich was falsch mache oder wenn ein Risiko besteht. Ja. Aber wisst ihr, ich habe festgestellt, das Leben ist risikoreich. Das Leben ist einfach gefährlich, ist immer riskant. Ich bin mal vor ein paar Jahren, schon früh, wenn du aus dem Bett steigst, ja, kann das Leben gefährlich sein. Bin mal vor ein paar Jahren aus dem Bett gestiegen, in meinen Pantoffel geschlüpft und auf einmal hat mich ein Schmerz überkommen, mir ist schwarz vor Augen geworden, ich bin zurück ins Bett gefallen und wollte den ganzen Vormittag nicht mehr aufstehen. Warum? Eine Hornisse hatte sich in meinem Pantoffel festgesetzt und ich bin da allergisch darauf, habe da reagiert. Ja, es ist gefährlich, das Leben, schon beim Aufstehen. Aber deshalb nichts machen, ist, denke ich, nicht die Lösung. Furchtsamkeit sucht einen Grund, die Berufung Gottes, die Aufgabe, die Gott für mich hat, nicht ausführen zu müssen. Ach, hier passiert doch so viel, man hört doch so viel. Was, wenn? Es lässt die Gabe Gottes, das, was Gott uns gegeben hat, einfach brach liegen. Der Besonnene, der prüft die Fakten, nutzt die Gabe wohl überlegt. Besonnenheit will etwas tun. Und der Furchtsame eher sagt, lieber nicht. Der Besonnene ist nicht leichtfertig, das nicht, aber er möchte gerne das, was Gott ihm gegeben hat, einsetzen zu seiner Ehre. Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen. Im Reiche Gottes zählen nun mal andere Qualitäten als in dieser Welt. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Aber ich habe mich noch zum Schluss gefragt, wie können diese drei, in welchem Verhältnis können diese drei stehen? Stell dir vor, du hast eine große Kraft empfangen. Eine große Kraft, Dinge zu tun, aber dir fehlt die Liebe. Ohne Liebe ist die Kraft nutzlos. Sie würde in eine falsche Richtung gehen. Ja. Paulus sagt mal, dass der Glaube durch die Liebe erst wirksam wird, zur Wirkung, zur Entfaltung kommt. Oder an anderer Stelle, 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3, da heißt es, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein törendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Noch Vers 13 dazu. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Liebe, ihr Lieben, Liebe, ihr Lieben, wow, ist das richtige Motiv. Ist das richtige Motiv für unseren Einsatz der vom Geist geschenkten Kraft. Gott ist es wichtig, nicht nur was wir tun, sondern auch warum wir etwas tun. Mit welcher Motivation. Ja, was für Herz dahinter schlägt. Ja. Und ich glaube, es gibt nichts mehr, was die Kraft Gottes freisetzt, wirksam werden lässt, auch in unserer Gemeinde, als eine ganz, ganz tiefe Liebe untereinander. Und zum Menschen überhaupt. Mitgefühl, Barmherzigkeit, Liebe, die uns flehen lässt für die Nöte des anderen. Allein die Kraft ist es nicht. Es braucht vor allem die Liebe, damit sie wirksam wird. Und dann noch die Besonnenheit. Viel Kraft ohne Besonnenheit, ohne Kontrolle auch, kann schiefgehen. Ja. Stell dir mal so ein Auto vor mit richtig viel PS. Aber die Assistenzsysteme und die Bremsen vor allem versagen. Ja. Je mehr Kraft dir gegeben ist, umso mehr braucht es auch diese Besonnenheit, um in rechter Weise zu handeln, zu dienen. Viele sehnen sich nach der Kraft. Aber was ohne Besonnenheit passiert, haben wir, denke ich, auch schon in der Kirchengeschichte ein Stück weit erleben müssen. Kraft ohne Kontrolle ist gefährlich. Und ich rede hier nicht von menschlicher Kontrolle, sondern ich rede von einem Geist der Besonnenheit, der wohl überlegt, prüft und handelt. Vernunft, die der göttlichen Weisheit entspringt. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das ist der Stoff, aus dem Gott seine Helden macht. Stimmt das? Vielleicht nicht in dieser Welt, aber auf alle Fälle im Reiche Gottes. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und lasst uns diesem Heiligen Geist uns immer wieder ausstrecken. Diese Gabe Gottes entfachen, so wie es heißt. Kraft unserer Berufung, welche Gott in uns hineingelegt hat, um den Menschen in unserer Umgebung, auch hier im Frankenwald, zu dienen und um Gott Ehre zu bereiten. Amen.